Der Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich überragenden Oenningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian, mir zugeschaltet sind heute Jasper und Stefan. Grüßt euch.
Hallo.
Hallihallo.
Und direkt zum Anfang mal die Frage. Sagt mir mal eine Zahl zwischen 80 und 157.
123.
99.
Okay, mir hat eine gereicht. Okay, dann mache ich erstmal die 123 von Stefan genannt. Ich bin nämlich gerade hier im Kicker-Sonderheft der Saison 2005-2006, was ich von zu Hause mitgebracht habe nach Köln. Bei Stefan war es die 123, das entspricht dem Kader vom VfL Bochum aus dieser Saison.
Rein van Deunhoven.
Der ist nicht dabei. Doch, der ist dabei. Rein van Deunhoven im Tor, dann René Renno, Peter Skov Jensen, Christian Vander, alleine schon diese vier Torhüter, überragend. In der Verteidigung Philipp Bönig, Heiko Butscher, China oder wie Menschen in Bayern sagen würden, China, Sören Kolding, Pavel Drežek, Martin Meichelbeck, im Mittelfeld dann Klaus Costa. Klaus Costa habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Daniel Imhoff, Marcel Maltritz, Moharam Navidkia.
Da hast du wirklich aber lange gebraucht zum Lesen.
Ja, Ersan Tekkan, Alexander Tamm, Darius Wosch, Thomas Stäbel, dann im Sturm Tommy Beckmann, Mamadou Djabang, Edu, Dennis Grote, Joris van Hout, Zvetche Misimovic und Fußballgott.
Auch Fußballgott.
Puh. Also mehrere Fußballgötter.
Ja, ja.
Was sind die in der Saison mit dem Kader geworden in der Bundesliga? Vizemeister?
Ja, die sind. Ist das nicht der Kader, der Ruhrpottmeister geworden ist? Die sind Fünfter geworden.
Das war 0-3-0-4. Also da waren
stimmt,
ein paar dabei. Warte mal, 05, 06, das muss doch zweite Liga gewesen sein, Julian, oder?
Ja, die waren zweite Liga, gerade abgestiegen, frisch.
Ey, mit dem Kader, überleg mal.
Jo,
Wahnsinn,
wow.
Wahnsinn.
Mhm. Und Jasper, du hattest dir die 99 gewünscht.
Ja.
Die lese ich euch auch vor, das ist, ich blättere, Hannover 96. Mit damals noch im Tor Robert Enke, Morten Jensen und Frank Juric. In der Verteidigung dann Steve Cirundolo, Sören Halfer, Moritz Ma-Heinecke. Der hat es auch nicht geschafft, würde ich jetzt mal behaupten.
Sören Halfer war Verteidiger?
Ja, Linksverteidiger, oder?
Ich hatte jetzt Linksaußen gesagt,
nee, aber gut. Es gab zwei Halfer, genau.
Ja, er meint Daniel Halfer.
Ja, okay.
So, da geht's wieder durcheinander.
Ja, ja.
Per Mertesacker, Michael Tanne-Tarnat, Vinicius, Darius Zuraf, das war jetzt erstmal die Verteidigerreihe. Geht's weiter mit dem Mittelfeld. Hanno Balic, Christoph Dabrowski, Michael Delura, Johannes Dietwald, noch nie gehört.
Nee.
Altin Lala, mit der Nummer 10 Ricardo Sosa, Jan Rosenthal, Silvio Schröter und Schafter Janko. Und dann haben wir noch den Sturm. Thomas Bredaric, Thomas Christiansen, Vahit Hashemian, Hendrik Hane, Mo Idrissou, Jerzy Steiner und Daniel Stendel. Also der Sturm ist ja überragend.
Ja, absolut überragend. Aber das war dann ja auch, war das dann schon so die Zeit, wo die sich auch fast für Europa qualifiziert haben oder auch mal international gespielt haben?
Nee, ich glaube, die Europazeit war gefühlt, 2010 bis 2012 so ungefähr, glaube ich.
Ja, doch, das passt schon eher, ne?
Ja, ich hätte auch später gesagt, mit Jakunan unter anderem und
ja,
auch Abdelaoue.
Ja, ja, ja. Ja, aber hier schafft der Jankov, den du eben falsch vorgelesen hast, der hatte sich doch auch mal schlimm am Penis verletzt. Ist das nicht der?
Oh, da hast du Insider-Informationen.
Ja, ja, der irgendwie Grätsche ist in ihn reingerutscht und dann hat er so einen Riss im Penis.
Oh.
Ja, ganz unangenehm.
Ganz unangenehm.
Das hat ja früher schon doll genug wehgetan, wenn man Fußball gespielt hat. Vor allem im Winter. Und dann hast du so aus einem Meter hast du einen zwischen die Beine bekommen.
Das so ein gefrorener Ball, wo die Luft innen drinne kristalliert ist zu Eis.
Nee, wo einfach Zement, wo Zement in der Mitte einfach ist. So ein Kilo Zement. Das
klingt alles sehr schmerzhaft.
Ja. Aber ich habe noch gerade was mal nachgeschaut. Dennis Grote, U21-Europameister 2009. Also man nennt da immer Sami Khedira, Mesut Özil, Manuel Neuer, Sebastian Bönisch oder Sandro Wagner. Auch Dennis Grote darf sich Europameister nennen. Immer noch aktiv bei Preußen Münster mit 36 Lenzen. Also eine Weltkarriere.
Darf man nicht unterschätzen.
Nee. Ja, der war auch mal bei RWE noch, oder?
Mhm.
Ja. Ja, ja.
Ja, sowieso. Also Chemnitz, Wacker Innsbruck, Duisburg, Oberhausen, Bochum. Schon nicht zu verachten.
Wir nehmen ja jetzt kurz nach Weihnachten auf. Da wollte ich noch mal fragen, ob ihr da eigentlich auch was Schönes bekommen habt. Ich nicht, tatsächlich. Also unterm Baum nur Unterwäsche und Socken. Ist auch dringend nötig, aber jetzt nicht so spannend. Aber die Woche davor hatte ich noch an der Arbeit Schrottwichteln. Weißt du, Weihnachtsfeier von der Arbeit und ich denke mir so, boah, das ist ja das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ich besitze nicht mal Schrott, habe einfach irgendwas von meiner Vermieterin geklaut und verschenkt. Aber dann tatsächlich, unglaublich geiles Geschenk und da muss ich ja auch kurz Shoutout an Jakob, meinen Kollegen geben. Der hat dann nämlich auch direkt sein Geschenk mitgebracht und hat gesagt, Stefan, hier, das ist eigentlich für dich. Ich hoffe, du bekommst das. Und dann war ich dann auch schon so wie so ein 5-6-jähriges weinerliches Kind, das unbedingt dieses Geschenk haben will, sodass dann irgendwann, ich habe es am Ende nicht bekommen, aber ein anderer Kollege meinte dann, nee Stefan, komm, nimm's, mir ist es nicht so wichtig. Und jetzt habe ich ein unglaublich geiles Buch, Bundesliga-Trikots von 1963 bis heute heißt das. Und da gibt es so Listen mit allen Sponsoren und so. Ist jetzt in Berlin, wenn ich wieder da bin, lese ich da mal ein bisschen rein und erzähle noch ein bisschen was. Aber das war auf jeden Fall mein Weihnachtshighlight. Habt ihr da was da mithalten kann?
Uiuiui.
Also ich wollte eben schon einhaken bei Europameister, denn ich habe ein Trikot des amtierenden oder des aktuellen Europameisters bekommen. Ich habe es sogar an. Ich stehe auf für euch.
Sehr schön, sehr schön.
Forza Italia.
Ein schönes Brasilien-Trikot.
Ja. Leider unbeflockt. Montolivo, Nocciarino und alle anderen waren leider schon ausverkauft, verständlicherweise, im Puma-Shop. Muss ich nochmal nachholen.
Ja, aber dann auch Camoranesi, oder?
Oder direkt Gattuso.
Ja. Auch nicht schlecht.
Cassano, der Flock ist bestimmt auch noch verfügbar. Könnte ich mir auch noch vorstellen.
So, Jasper, was gab's bei dir?
Bei mir gab's zum einen den Dennis Diekmeier Riesling. Nee, den habe ich leider nicht bekommen, aber bin die Tage im Internet darauf gestoßen. Das hatte jemand gepostet. Ja, ich habe hier den Wein von Dennis Diekmeier genommen und dann war auch wirklich die, beiden Initialien auf dem Etikett. Und dann dachte ich so, ist das jetzt ein Witz oder gibt es den wirklich? Aber wenn man sich da mal im Internet informiert, dann sieht man, dass Dennis Diekmeier mittlerweile neben dem Fußball sich ein zweites Standbein aufgebaut hat. Und der Deidesheimer Riesling, wurde von Dennis Diekmeier unters Volk gebracht und anscheinend stand er in Hamburg wohl auch einmal unterm Weihnachtsbaum. Das fand ich sehr gut. Nee, und ich habe ähnlich wie
den
Julian...
Den gibt's wirklich? Ich dachte jetzt auch, du machst Witze,
nein,
das ist ja krass.
Nein, den gibt's wirklich und also ich würde jetzt auch sagen, wo man den käuflich erwerben kann, wenn Dennis uns hier für Werbung bezahlen würde, aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen alle, die sich denken, ja, ich hole mir jetzt nochmal einen schönen Tropfen irgendwie zwischen den Tagen, die können dem Ganzen ja mal nachgehen. Aber es ist ja auch nicht der einzige Profi, der irgendwie einen eigenen Alkohol rausgebracht hat. Zum Beispiel Ulf Kirsten hat auch einen eigenen Gin, glaube ich,
Gin.
War das?
Der Gin.
Der Schwatte heißt der Gin.
Ja.
Auch sehr geil. Also gibt's, glaube ich, hier und da ein paar Fußballer. Liegt bei manchen ja auch vielleicht nah. Und noch eine zweite Sache, auch ähnlich wie Julian, der das Kicker-Sonderheft von zu Hause mitgenommen hat, war ich bei meiner Oma gestern und die hatte noch ein, ja, man könnte vielleicht sagen, den Vorgänger der Duplo-Hefte. Kennt ja jeder wahrscheinlich auch noch, dass man da dann irgendwie zur WM oder EM die Sticker in den, ich sag jetzt mal, Schokoriegeln hatte. Und ich habe hier ein Buch über die Fußball-Weltmeisterschaften 66 bis 74. Und da waren eben, ja, man könnte sagen, ein bisschen größere Sticker und die waren in Schokoladentafeln. Sodass du dann wirklich immer, ja, ne, boah, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal tippen, 8x8 cm irgendwie so eine Größe an Bildern hattest und die hast du dann in ein Heft geklebt. Und das finde ich auch sehr, sehr schön gelungen. Da werde ich heute mal ein bisschen drin stöbern, auch weil es hinten einfach so ein tolles WM-Archiv auch gibt. So, WM 66, wer war denn da beim Spiel um Platz 3? So eine Sache zum Beispiel. Portugal,
oder? Ist nicht Eusebio 66?
Boah, sehr gut, sehr gut. Ja. Gegen die UdSSR gab es ein 2-1. Ja, nee, also wirklich sehr, sehr schön. Auch ab 1930 hier die ganzen Turniere.
Was ich jetzt eben noch zu den Fußball-Alkoholsorten anmerken wollte, da könnte man ja nochmal eine ganz neue Version von Spielertrinken spielen, ne?
Oh.
Was wäre da dein Vorschlag konkret?
Ach so, nee, ich dachte jetzt einfach, man kauft sich alle alkoholischen Getränke, die von Fußballern herausgegeben werden und trinkt sie. So ganz konkret hatte ich das Spiel noch nicht überlegt, aber so ein schwatten Gin, das klingt doch schon ganz gut.
Ja, das klingt echt gut.
Besser als der Dennis Diekmeyer-Wein, to be honest.
Meint ihr, die Qualität des alkoholischen Getränks entspricht dann auch der fußballerischen Qualität?
Deswegen meine ich ja, ja.
Ja, da werden die schon drauf geachtet haben. Aber was mir gerade noch einfällt, dass wir ja auch bei uns beim Podcast diese Q&A-Funktion mal aktiviert haben in der letzten Folge und da jetzt immer mal ein bisschen versuchen, uns mit euch auszutauschen. Da hatten wir jetzt zuletzt mal die Frage, wen aus dem Team 2006 wir denn nominieren oder wen ihr nominieren würdet. Unter anderem wurden da von euch Benjamin Auer und Thomas Broich vorgeschlagen. Glaubt ihr, die hätten Chancen? Glaubt ihr, die wären mitgenommen, 2-6?
Ja, Mozart auf jeden Fall. Und wenn nicht für den Fußball, dann einfach nur, um ein bisschen Kultur in die Kabine zu bringen.
Ja, deutlich größere Chancen als Lahm oder Robert Huth, würde ich auch, glaube ich, sagen, die auch noch vorgeschlagen wurden. Dieses Mal könnt ihr natürlich auch wieder hier irgendwo unten mal Bezug nehmen. Ich hätte mal vielleicht gesagt, dass ihr uns mal von euren schönen Fußball-Weihnachtsgeschenken einfach mal in einem Satz erzählt und dann lesen wir da auch in der nächsten Folge mal wieder was vor, was ihr uns da geschrieben habt in diese Podcast-Kommentarfunktion.
Ja, das klingt doch gut. Ich hätte sonst noch überlegt, man könnte fragen, weil ja jetzt auch wieder Darts-WM ist und ich oute mich einfach mal als großer Fan von Darts, welcher Bundesligaspieler denn da nach Karriereende noch gut so eine Darts-Karriere starten könnte. Der Weltmeister vor 2 Jahren, Gervin Price, der war ja vorher Rugby-Spieler, hat deswegen jetzt auch so einige Nervenenden in den Fingern nicht mehr und dem fallen immer wieder Darts runter, aber der trifft immer noch sehr gut die 180 und da gäbe es ja sicherlich auch einige Kandidaten, die ohnehin schon immer viel in der Kneipe gelebt haben und da dann auch ganz gut noch eine Karriere nach der Karriere am Dartsbrett starten könnten. Mario Basler liegt jetzt natürlich auf der Hand, aber da gäbe es sicherlich auch noch einige andere Kandidaten.
Also ich kann mir Wayne Rooney sehr gut in so einem kurzärmeligen Hemd vorstellen. Muss ich ehrlich
sagen. Ja, absolut, doch.
Also muss glaube ich, ein Brite sein, aber da gibt's bestimmt ein paar.
Ich wollte gerade sagen, also nahezu jeder Engländer bietet sich da an. Bei diesen zwei Karrieren in unterschiedlichen Sportarten ist mir jetzt noch spontan Lev Yashin eingefallen, der sowjetische Torwart, der im Winter Eishockey gespielt hat und im Sommer Fußball.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wir sprachen ja neulich mal von ihm als einzigen Torwart, der Weltfußballer geworden ist, ne?
Genau, wir hatten ihn vor ein paar Monaten mal erwähnt. Kleiner Funfact noch zu ihm.
Kennt ihr noch weitere Fußballer, die irgendwie so eine besondere Karriere dann noch hingelegt haben, in einer weiteren Sportart oder so? Mir fällt da keiner ein. Man weiß ja zum Beispiel, dass Schweinsteiger mit Felix Neureuther in der Kindheit befreundet war und wohl auch sehr gut, Skiläufer, Skispringer, ich kenne mich da nicht so aus, hätte werden können, wohl auch besser als Neureuther war.
Ja, aber nee, sonst würde mir jetzt auch erstmal keiner einfallen.
Na gut, bei Max Kruse könnte man jetzt noch sagen, der spielt professioneller Poker als Fußball.
Stimmt, der spielt Poker, ne? David Odonko hat sicherlich auch noch nebenbei den ein oder anderen 100-Meter-Lauf gewonnen.
Ja, und Sven Scheuer war natürlich immer noch Restauranttester. Bevorzugt in Regensburg damals.
Wäre auch ein gutes Format, das wäre auch ein gutes Format. Ich hätte ja auch gern, dass wir drei so eine Bares für Rares Trikot-Sonderedition mal machen mit Vox. Also ihr dürft euch gerne bei uns melden, die werden ja sicherlich ja. zuhören. Und dann sitzen wir da und bewerten mal so ein Trikot von Dennis Grote von 2008.
Lieber Horst, wenn du zuhörst, lad uns ein. Wir machen dann die Experten.
Nee, ich wollte gerade fragen, wer macht dann die Moderation, wer macht dann die Expertise und wer macht den Händler? Müssten wir unter uns drei dann natürlich aufteilen. Oder wir verpflichten tatsächlich Horst Lichter.
Also ich hätte gerne den Horst dabei. Das ist der beste Moderator im deutschen Fernsehen, will ich fast sagen. Der Raritäten-Daddy.
Ja, ich glaube, ich hätte auch ein gutes Konzept mit den, sag ich mal, Gästen, die Sachen ranbringen. Das sind ehemalige Bundesligaspieler und die kommen dann mit ihrem Trikotschrank zu uns.
Und da gibt es ja bestimmt einige, die jetzt so ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten stecken, die da froh sind, wenn sie nochmal ein paar Trikots verkaufen können.
Ein Schwachpunkt sehe ich leider bei der Serie. Wir würden, glaube ich, immer deutlich zu viel für die Trikots bieten, sodass man Vox dann nach einer Woche den Sender wahrscheinlich auflösen müsste, weil wir dann für so ein, keine Ahnung, für so ein Preußen-Münster-Trikot von 84 haben wir 5.000 Euro geboten. Weil das der Markt hergibt, klar.
Wenn der Markt es hergibt, ne? Ich habe mir jetzt auch gerade noch so vorgestellt, wie man dann bei der Expertise da sitzt und dann kommt so ein Match-Worn-Trikot und dann riechst du da dran. Nee, also tut mir leid, da war nie Schweiß dran. Es ist kein Match-One-Trikot oder vielleicht von einem Spieler, der nie gelaufen ist.
Ja, also Vox, schreibt uns da mal gerne, dann würde ich auch noch mal irgendwie so ein halbes Jahr, was weiß ich, irgendwie Textilwissenschaften an der Fernuni Hagen studieren, damit ich da dann noch zum Stoff irgendwas sagen kann. Das wäre doch eine feine Sache.
Und dann können wir ja das Buch, was ich beim Schrottwichteln bekommen habe, das ist dann der Katalog. Da kann man nochmal nachschauen, wie viel die Dinger eigentlich wert sind.
Oh, es ergibt alles einen Sinn.
Dann werfe ich auch schon mal in den Raum, dass wir auch eine Folge Shopping Queen machen könnten. Wo wir Trikots shoppen gehen.
Jeder kriegt ein Budget von 150 und man muss dann irgendwie ein paar Raritäten finden und am Ende wird dann bewertet. Das finde ich auch gut.
Sitzt dann da auch Guido Kretschmer oder wird er...
Man geht da nicht in Geschäfte, sondern man klingelt einfach willkürlich bei irgendwelchen Menschen zu Hause und erfragt Trikots, die sie einem zur Verfügung stellen.
Ja, das wäre auch ein gutes Format. Und, das habe ich mich früher immer gefragt, Goodbye Deutschland. Wieso werden da nicht mal Trainer oder Spieler mal porträtiert? Wenn Winnie Schäfer dann auf einmal Nationaltrainer in Thailand wird, was ja so passiert ist, warum fährt da nicht mal ein Kamerateam mit? Auch da mal ansetzen, Vox.
Ja, und die ersten drei Staffeln sind nur Lutz Pfannenstiel.
Wirklich, die denken sich, ja okay, aber wirklich nur pro Verein eine Folge und nach 6 Staffeln ist das dann auch mal durch. Also... Oh, vor allem, der kriegt ja auch immer noch irgendwelche Posten zugeschachert und das ist Wetten, der war ja, glaube ich, bei Düsseldorf irgendwie technischer Direktor und das ist wirklich wahrscheinlich nur so, weil irgendwie jemand denkt, ja, der hat sehr gute Kontakte nach Botswana, wo er mal ein halbes Jahr zweiter Torhüter war.
Ja, jetzt ist er bei St. Louis, ne, bei dem neuen Verein, der noch gar nicht an den Start gegangen ist in der Major League Soccer. Und ist da auch, ja, ich habe mich auch immer gefragt, was genau die Qualifikationen sind, die er mitbringt.
Ja, obwohl, da haben wir auch neulich, habe ich auch neulich mit Freunden drüber diskutiert, jetzt wo Bierhoff zurückgetreten ist. Und da ja jetzt ein Nachfolger gesucht wird. Also ihr könnt mir doch auch nicht erzählen, dass Oliver Bierhoff jemals eine 40-Stunden-Woche hatte beim DFB. Also wirklich, meine These ist, da kommt ein neuer Sportdirektor hin, so, und dann am ersten Tag, der klappt den Laptop auf und denkt sich dann so, ja, und jetzt? Und ruft dann Bierhoff vielleicht an nach ein paar Tagen, du Olli, für die 5 Millionen, was soll ich denn hier machen die ganze Woche? Und dann er so, psch, 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 psch. Nimm das ein paar Jahre mit, genieß das, da fragt keiner nach.
Ja, also, ja, denk dir noch einen guten Brandclaim aus, die Mannschaft wollen sie ja nicht mehr.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, die Elf vielleicht.
Postilon hatte auch einen sehr guten Take. Oliver Bierhoff nennt seine Familie jetzt die Familie. Auch mal ein Rebranding, ja. Das ist eine feine Idee.
Und sein Gehalt nennt er bald ALG 2.
Auch das.
Bürgergeld. Ja. Bürgergeld jetzt.
Ja, stimmt, ist ja jetzt durch, ja.
Ja. Die Folge kommt am 30.12. raus. Ab übermorgen gibt es dann Bürgergeld.
Oh Mann, ja, da darf man gespannt sein.
Läuft nicht, da fällt mir ein, läuft nicht Armes Deutschland? Läuft das nicht auch bei Vox? Oder ist das RTL 2? Oder was ganz anderes?
Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, aber klingt jetzt erstmal nach RTL 2.
Ja, da könnten auch ein paar mitspielen, sagst du?
Da könnte ich mir auch irgendjemanden vorstellen. Also ich habe das jetzt auch noch nie bewusst geguckt.
Ja, das sagt man dann so, ne?
Auch ein Raus aus den Schulden wäre interessant. Also, ich meine, es gab ja auch schon ein paar Fußballer, die im Dschungelcamp waren. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Eike Immel, der es ja geschafft hat, obwohl er Torhüter 20 Jahre in der Bundesliga war, das Geld irgendwie durchzubringen. Also, da würde es, glaube ich, hier und da Kandidaten zweifelsohne geben.
Ja, und wenn man dann mal so weiter überlegt, die Supernanny könnte auch der ein oder andere Spieler gebrauchen.
Max Meier oder wen würdest du da vorschlagen?
Ich habe jetzt erstmal wieder an Max Sinan Kruse gedacht, Kurt. Aber Max Meier finde ich auch nicht schlecht, ja.
Und Sinan Kurt.
Sinan Kurt auch, ja. Ja. Okay, also wir werden jetzt den nächsten TV-Produktionsfirma gründen. Ich denke, das ist besiegelt.
Ja, da sollte sich, oder Sport1 meldet sich mal bei uns, das ist ja vielleicht so ungefähr das Publikum, was da reinschaut. Ich sehe uns da zu dritt sitzen und sagen, ja, damit ist der Prügel gut bedient bei irgendeinem Trikot. Ich würde da auch gerne bei Shopping Queen sitzen und dann sagen, also die gelbe Adidas Sporthose von 78 hätte ich nicht mit dem roten Arsenal-Trikot kombiniert. Dass man da so immer so sehr, sehr konsterniert sitzt. Also ja, das hätte Potenzial.
Aber wenn wir das Shopping Queen umsetzen, dann muss auf jeden Fall das Bochumer Faber-Trikot außer Konkurrenz sein. Das darf man nicht kaufen, weil dann hat man sofort gewonnen.
Das ist der Endgegner. Es wird immer so gesagt, es gibt nur eine Regel.
Aber gut, wollen wir dann vielleicht auch mal ein bisschen Spiele spielen?
Ja. Endlich wieder.
Dann könnte man nämlich mit dem Karriere-Ratespiel loslegen, würde ich vorschlagen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier schon den Segway und die Einleitung übernommen habe, könnte ich dann auch direkt mal mit dem ersten Spieler anfangen. Was haltet ihr davon?
Ja, super.
Fang an.
Okay, also der Spieler, den ich mir hier ausgewählt habe, macht seine ersten Schritte im Profibereich 2005 beim RSC Anderlecht. Wird dann 2007 mal kurz nach Roeselare verliehen, wechselt dann 2007 nach Deutschland zu Carl Zeiss Jena. 2008 geht es weiter zu Greuther Fürth und 2010 weiter nach Mainz. 2012 wechselt er dann zu einem weiteren deutschen Verein, den ich euch erstmal vorenthalten möchte. Von diesem wird er 2014 wieder nach Mainz verliehen, bevor er 2017 noch für 2 Jahre zum FC St. Pauli nach Hamburg wechselt und seine Karriere noch ein Jahr 2019 in Mouscron ausklingen lässt.
Uff. Ich merke, ich müsste mir das aufschreiben hier parallel.
Ist ein Punkt. Also ich mache nochmal die Station, wo man ihn, glaube ich, am ehesten noch mit verbindet. 2008 Fürth, 2010 Mainz. 2012 ein weiterer deutscher Verein, 2014 nochmal nach Mainz verliehen, 2017 St. Pauli und ja.
Ich weiß es. Ich
habe ja.
Alagui.
Ja, genau.
Ah.
Das fand ich ganz schön, dass der dann aus irgendwelchen Gründen, der ist ja in Düsseldorf geboren, aber hat dann seine Karriere in Belgien gestartet und beendet. Das suggeriert ja ganz stark, dass es dann doch eher Kategorie Marc Wilmots oder Nico van Kerkhoven ist, aber nee, ist der Sami.
Und zwischenzeitlich war der bei Hertha?
Ja, genau. 5 Jahre bei Hertha dann fast.
5 Jahre? Okay.
Also ein Jahr nach Mainz nochmal verliehen, aber das war, glaube ich, sogar nur ein Halbjahr. Und dann schon sehr lange in Berlin, ja.
Ja, so ein richtiger Torjäger war der aber auch nicht.
Nee, aber hat immerhin 26 Nationalmannschaftsspiele für Tunesien und dabei 5 Tore erzielt.
Auch das muss man erstmal schaffen. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie den damals zu Pauli geholt haben als ja, Kapitän und ja wirklich dann aus der ersten in die zweite Liga. Und das hat auch, glaube ich, nur so semi geklappt, dass der da dann Führungsspieler und Leistungsträger geworden ist.
Ja, der war immer so ein bisschen behäbig. Und ist dann auch vom Stürmer zum offensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert worden, weil er einfach nicht mehr laufen wollte, glaube ich.
Ja, das ist immer schon nicht so gutes Zeichen, wenn man da irgendwie umfunktioniert wird. War das nicht auch beim späten Wayne Rooney so, dass der irgendwann auf der 8 gespielt hat oder so?
Ja, aber der hat noch richtig gut auf der 8 gespielt. Da gibt es doch die eine Szene, wo er dann bei DC United war. Irgendwie letzte Minute. Der Torwart ist mit vorne, obwohl es irgendwie unentschieden steht. Ich weiß gar nicht genau, wie das genau dazu kam. Und dann verlieren die den Ball und die gegnerische Mannschaft rennt über den halben Platz. Und Wayne Rooney von der Strafraumkante im absoluten Vollsprint, bis er dann einen so 30 Meter vom eigenen Tor einfach abgrätscht, rennt noch 2 Meter mit dem Ball und dann schlägt er den genau von da wieder in den Strafraum rein und DC United macht es 2-1.
Ja, gut, das war dann wieder in der MLS. Also ich fand, dass das wirklich einer der Spieler ist, vielleicht hat das auch mit einem Lebenswandel zu tun oder der Tank war einfach leer, der wirklich sehr früh seinen Zenit erreicht hat. Auch wenn man sich mal irgendwie Wayne Rooney beste Tore und so weiter anguckt, das ist alles bis zum, weiß ich nicht, 27., 28. Lebensjahr, wo dann irgendwelche Fallrückzieher macht oder Freistöße und danach kam echt nicht mehr so viel. So habe ich das zumindest irgendwie in Erinnerung oder wahrgenommen. Ja, naja. Ich würde mal weitermachen mit dem ersten Spieler. Den ersten Verein lasse ich mal außen vor, weil das, glaube ich, irgendwie was über die Herkunft verraten würde. Zweiter Verein, 1990 bis 93, AZ Alkmaar. 95 bis 96, SC Campomaironese. Ja, 96 bis 97, Boavista Porto. Dann 2 Jahre bei Leeds. Dann 99, 2000, Atletico Madrid. 2000 bis 2004, Chelsea. 2004 bis 2006 Middlesbrough, dann ein Jahr noch Carlton Athletic und dann 2007 bis 2008 nochmal am Ende der Karriere mit 35 Cardiff City.
Oh, ich hätte eine Idee, so Chelsea und Middlesbrough, das klingt für mich nach dem Jimmy Floyd, oder?
10 von 10 Punkte. Völlig korrekt, völlig korrekt. Geil. Auch wirklich, muss man sagen, immer gut genetzt. Also bei Chelsea 136 Spiele, 70 Tore. Middlesbrough 58 Spiele, 23 Tore. Atletico eine Saison, 24 Tore. Und auch noch 23 Länderspiele immerhin. Er hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Pech, dass die Niederlanden so um die 2000er auch sehr viele gute Stürmer hatten. Ne? Mit dann irgendwie Kluivert, später noch Van Nistelrooy. Und noch Obermaß, einige mehr wahrscheinlich.
Bergkamp.
Ja, Bergkamp, genau. Also, ja. Aber auch mittlerweile schon 5 Vereine trainiert: Antwerpen, Albion, Queen's Park Rangers, Burton Albion jetzt zuletzt. Also auch nach der Karriere eine ganz beachtliche Trainerkarriere hingelegt.
Der gute. Ja, und halt den geilsten aller Namen: Jimmy Floyd Hasselbank.
Klingt für mich wie so ein Wrestler irgendwie. Also,
ja. Wird nur getoppt von Jan Wennegorf Hesselink und Pierre van Hooydonk.
Und Jan Ingvar Carlsen Bracker, offensichtlich. Aber das sagen
auch ein, auch ein ganz klarer Wrestler. Jan Ingvar Carlsen Bracker mit dem Tombstone Piledriver.
Jan Ingvar Carlsen Bracker. Ja, man kann es sich dann doch vorstellen.
Gut, dann nenne ich mal die Station meines Spielers, meines ersten Spielers. Der hat angefangen 1997 bei Bayern München, 2000 dann zum ersten FC Nürnberg, 2003 zum HSV, 2012 zu Evian Thonon Gaillard.
Ich glaube, ich weiß es.
Und dann noch 2013 zu Mladá Boleslav.
Ist kein Deutscher, ne?
Nee, das ist kein Deutscher.
Sondern ein Tscheche.
Das ist richtig. Jetzt geben wir nochmal Jasper die Möglichkeit.
Okay, ja, ich hatte gerade zuerst bei Bayern HSV Androchowski gedacht, aber das dürfte David Jarolim sein. Ist das korrekt?
Das wäre auch mein
Genau,
Tipp,
es ist
ja.
David Jarolim, der ein einziges Spiel für Bayern München in der Bundesliga gemacht hat und glaubt noch ein DFB-Pokalspiel und dann ja zu Nürnberg weiter ist und beim HSV dann zur Legende aufgestiegen ist.
Meine nächste Frage, ohne es zu verraten, wäre jetzt noch gewesen: Ah ja, der hat auch mal Nationalmannschaftsspiele unter seinem Vater gemacht, richtig?
Hat er das?
Ich glaube schon, so 2008 oder so wurde die tschechische Nationalmannschaft, glaube ich, von Jarolím Senior trainiert. Wenn mich nicht
Ja,
alles
habe ich auch
täuscht.
mal gehört, habe ich auch mal gehört. Ich würde auch tippen, dass der wahrscheinlich unter den Top 3 der meisten Bundesliga-Platzverweise jemals ist. Wäre jetzt auch so mein Bauchgefühl.
Das war aber auch einer der meist gefoulten Spieler, ne? Also der hat richtig ausgeteilt, aber der hat auch ordentlich was abbekommen.
Das war auch immer das Argument, ich komme ja aus dem hohen Norden und da sind viele HSV-Fans. Das war auch immer das Argument für Jarolim. Ja, der wird ja auch viel gefoult. So, der teilt ja nicht nur aus, der muss auch echt viel einstecken. Also, immer gelb-rot gefährdet. Schon im
Ja,
Kabinengang. Schon im
ja.
Kabinengang.
Ja, wie man in den Wald ruft, ne?
Ja, also guter Spieler, sonst hätte er ja auch irgendwie nicht ein Jahrzehnt beim HSV gekickt, aber auch wirklich eine Tretmine. Das muss man auch so sagen.
So ein Wadenbeißer.
Ja, aber gut, den willst du immer in deiner Mannschaft haben. Aber
Auf jeden Fall lieber in deiner als in der anderen, ja.
wo wir bei Wadenbeißer sind, die Jens Jeremies-Geschichte fällt mir da gerade noch ein. Das würde ich einmal noch mal ganz kurz abreißen. Und zwar hat Jens Jeremies, das hatte ich neulich auch in unsere Gruppe da reingeschickt, ein Privatkonzert von den Toten Hosen bekommen. Weil die Toten Hosen anlässlich ihres, ich glaube, 25-jährigen Bandjubiläums Fans die Möglichkeit gegeben haben, sich per Post zu bewerben. Und Jens Jeremies hat sich nicht lumpen lassen und da einfach mal einen Brief hingeschickt und gesagt, ja, und ich fand euch immer cool. Und nachdem ihr aber euren Song Ich würde nie zum FC Bayern München gehen veröffentlicht habt, musste ich mir in der Kabine einiges anhören. Wollt ihr das nicht mal wettmachen? Und so sind dann Campino und Co. In den Partykeller von Jens Jeremies gekommen. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde.
Ich würde auch wirklich gerne mal in den Partykeller von Jens Jeremies, muss ich sagen. Das wäre eigentlich der perfekte Ort für das Spielergetränke trinken, was wir eben angeschnitten haben.
Oh, ja. Also wenn ich einen Wunsch im Leben hätte, ne? Ja, nee, das wäre eine schöne Sache.
Da gibt es
Ja.
dann sicherlich auch noch selbstgebrannten Schnaps. Aber gut, ich habe hier noch einen zweiten Spieler vorbereitet, den würde ich dann auch noch mal zum Besten geben, wenn ihr bereit seid.
Gerne.
Der hat nämlich begonnen 1996 bei ASC Jeanne d'Arc und ist dann, die Weltkarriere ging los, 1997 zu Atlas Delmenhorst gewechselt. Über die Stationen Rothenburger SV und Oberneuland kam er dann 2000 im höherklassigen Fußball an und unterschrieb bei Arminia Bielefeld. Nach 3 Jahren ging es dann weiter zum VfL Bochum und wiederum 3 Jahre später, 2006, zu den Kickers Offenbach. Aber nur ganz kurz. Dann zog es ihn weiter zu Augsburg, auch noch in 2006, in 2008 und bis 2010 kickte er dann in Österreich bei der Austria aus Wien. 2010 nochmal ein Stint beim VfL Osnabrück und dann bei Lüstringen, keine Ahnung, was das ist, und beendete dann seine Karriere 2013 beim VfB Lübeck. Also, ich sag mal so, 2000 Bielefeld, 2003 Bochum, 2006 Kickers Offenbach. Daraus kann man auch schließen, dass Julian den eben schon mal vorgelesen hat, als er den Bochum-Kader von 05/06 vorgelesen hat.
Eieiei, eieiei.
Ich muss noch mal kurz was holen gerade.
Beim VfB Lübeck beendet. Das wäre wahrscheinlich noch mein erster Anhaltspunkt 2013.
Ah, ja, doch, jetzt, ich habe, ohne zu gucken,
Ja.
würde ich sagen, das ist ein Spieler ist, der die Initialen MD hat.
Das ist richtig, ja.
Jetzt MD.
Und sein Vorname ist eine leicht veränderte Version des häufigsten Vornamen der Welt, Mohammed.
Hast du die Information aus Superbad? Aus dem Film?
Freaky, freaky House, freaky weiß, ich bin geil. Never forget, never forget. McLovin. Ich stehe ehrlicherweise gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, löse mal Julian, damit ich mich ärgern kann.
Ich löse Momo Jabang.
Ja, genau.
Wieder was gelernt, dass der bei Dame Horse und später beim VfB Lübeck war. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alright, ich habe auch noch einen Kicker, der 2016 bei Real Madrid Castilla seine Karriere begonnen hat, dann ein Jahr später ein Jahr bei Real Madrid gespielt hat, allerdings da auch nur 9 Spiele gemacht hat und dann nach Dortmund gegangen ist für 2 Jahre, 2018 bis 2020. Dann ein Jahr Inter Mailand und seit 2 Jahren bei einem Verein spielt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, damit ihr vielleicht zumindest noch 3 Sekunden überlegen müsst.
Ich muss nicht mehr überlegen und würde sagen, dass dieser Spieler dieses Jahr im WM-Halbfinale stand.
Das ist korrekt.
Ja. Wie schaut's bei dir aus, Julian?
Ich bin gerade noch ein bisschen ratlos. Das ist okay. Nicht meine Generation an Spielern. Also mir liegt es irgendwie auch auf der Zunge und ich werde gleich mir in den Kopf fassen, aber gerade ist schwierig. Kannst du mir noch einen Tipp geben? Ich weiß auch nicht, wer im WM-Halbfinale stand.
Ja, fair. Aber so, wenn man überlegt, von Real Madrid an Dortmund, Real Madrid zu Dortmund gewechselt und ich sag mal, es ist nicht Renier.
Ja, ich hab an Flavio Conceição gedacht, aber das war ein paar Jahre vorher.
Minimal.
Und das war jetzt auch, ich meine, Real Madrid, Castilla, da gab es ja auch so Spieler der Kategorie José Lu oder so, der war jetzt ein Tick besser, würde ich mal behaupten. Also schon wirklich ein Spieler, der jetzt auch heute bei Real Madrid in der ersten Mannschaft gut kicken könnte und mithalten könnte, würde ich mal behaupten.
Aber ich kann es dir ja noch mal ein bisschen weiter Tipps geben, Julian. Ich würde den als Rechtsverteidiger bezeichnen. Macht es da schon Klick?
Ach, Hakimi.
Ja, genau.
Ah ja. Ah ja, okay, der ist Marokkaner, das ist dann genau. Doch sehr schlüssig.
Und für seine 24 Jahre dann ja echt schon in Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich gekickt und auch immer bei nicht so schlechten Vereinen. Also wahrscheinlich eine Karriere, die der ein oder andere gerne auch so irgendwie spielen würde, wie auch immer.
Muss er nur noch nach England wechseln, um die Top 5 Ligen zu vervollständigen. Und das habe ich hier natürlich auch schon mal erzählt, aber der erste Spieler, der das geschafft hat, war ja Christian Paulsen.
Ah, stimmt. Ja. Ja, das.
Ich weiß gar nicht mehr, wo der in England war, aber Schalke, Sevilla, Evian, Tonon, Gaillard, die jetzt heute auch schon mal auftauchten aus irgendeinem Grund. Und.
Juventus auf jeden
genau.
Fall.
Genau. Und in aber England?
England. Liverpool. Der war bei Liverpool.
Ja, ah, echt? Stimmt. Stimmt. Das war so die Zeit, wo Liverpool auch immer so ein bisschen komische Transfers, glaube ich, getätigt hat.
Als die einfach so 10 Jahre am Stück mit Agger und Skrittel in der Innenverteidigung gespielt haben.
Ja, und dann wird noch mal so ein Ricky Lambert gekauft.
Ja.
Oder Borini. Die hatten echt zwischenzeitlich so ganz unsägliche Mannschaften. Also die können,
Roy Carroll für fast 60 Millionen Euro,
ja,
der kein Scheunentor trifft.
Der hieß Andy. Roy war der Torwart.
Ach Mann, ich hab's heute nicht so mit den ganzen, naja.
Ja, nee, da kann man, die müssen wirklich dreimal am Tag dem lieben Gott danken, dass da Klopp hingekommen ist. Sonst würden die immer noch mit Manninger auf der Torwartposition spielen oder so. Also.
Ihr kriegt auch nur 4 Stationen von mir. Dieser Spieler hat 2004 seine Karriere bei Borussia Mönchengladbach begonnen, 2008 dann zu Getafe.
Ich kann lösen.
2009 dann, ich glaube es war eine Leihe, zu Mainz 05 und 2013 dann zur TSG Hoffenheim.
Ja, nebenbei war der noch Filmregisseur, ne?
Ich wollte gerade sagen, er ist nicht Roman mit Vornamen.
Ach.
Hat nicht besagter Roman auch so eine MeToo-Debatte damals ausgelöst?
Ja.
Ohne, dass es MeToo gab?
Nee, nicht ausgelöst, sondern er wurde angeklagt. Ich weiß nicht mehr genau wo. Wegen versuchter Vergewaltigung oder sowas in der Richtung. Und betritt deswegen jetzt einfach das Land nicht mehr. Also der ist weiterhin eigentlich, wird er gesucht dafür. Ich weiß nicht mehr, ob es Frankreich war oder so. Aber ja, auf jeden Fall auch ein dummes Arschloch, glaube ich.
Genau wie Rubinho. Das ist doch bei Rubinho auch so, oder? Dass in
Ja.
Italien ein Haftbefehl offen ist und der deswegen da halt nie wieder hinfliegt. Also, ja,
Ja.
nun gut. Aber um das jetzt mal hier nochmal kurz abzurappen, das dürfte dann ja Eugen Polanski sein und nicht
Exakt,
Roman eben. Ja.
richtig.
Ja.
Aber Getafe und Gladbach hatte ich nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Wir hatten ja eben Hakimi und haben ja auch in der letzten Folge uns mal die Kontinente so ein bisschen angeschaut und überlegt, welche Spieler wir denn da in eine Traumelf, Topelf, wie auch immer, packen würden. Und jetzt haben wir uns mal nach Südamerika vor 2 Wochen den afrikanischen Kontinent vorgenommen. Und wie immer war es bei uns jetzt so, dass wir jeder einen etwas anderen Schwerpunkt genommen haben. Ich würde euch beiden mal den Vortritt lassen. Wer möchte denn beginnen und was für Vorgaben hattet ihr denn bei eurer Traumelf?
Ich kann mal loslegen, weil ich kann auch sehr gut vom Karriereratespiel überleiten. Wenn ihr aufgepasst habt, hatte ich eben schon einen Tunesier präsentiert mit Sami Allahui und einen Senegalesen mit Mo Diabang. Und meine Aufgabe war dann letztendlich einfach eine Top-11 von kultigen Bundesliga-Afrikanern aufzustellen. Das habe ich auch gemacht und dabei jedes Land natürlich nur einmal erwähnt. Insofern werdet ihr den Senegal und Tunesien jetzt nicht mehr in meiner 11 finden, aber ich bin trotzdem noch auf einige richtig gute Spieler gekommen, die ich dann in einem 4-2-2-2 aufgestellt habe, damit ich eigentlich vier Stürmer verwenden kann. Und am schwierigsten war es dann tatsächlich im Tor. Ich habe mich dann für Rhône Fernandes entschieden, aus Südafrika, seinerzeit mal bei Arminia Bielefeld, auch nicht mit allzu vielen Einsätzen. Und dann habe ich eine tolle Viererkette aus Namibia, Algerien, der Elfenbeinküste und Ägypten. Wollt ihr einen Spieler davon direkt raten?
Also Namibia müsste entweder Colin Benjamin oder Ratsindara Chiku zu sein.
Genau, das ist Colin Benjamin, den habe ich auf links.
Okay, Elfenbeinküste. Ah, nee, okay, weil bei Elfenbeinküste hätte ich jetzt an. War Boca Elfenbeinküste?
Ah, auch ein guter Tipp, aber nee, da habe ich mich für Guy Demel entschieden.
Ah, ja, okay, fair.
Und da war ich jetzt überrascht. Ich hätte jetzt noch gedacht, den Ägypter auf meiner Rechtsverteidigerposition, der fällt euch wie Schuppen von den Augen.
Hani
Genau, Hani Ramsi.
Ramsi?
Damals bekanntermaßen eingewechselt als der eine Nicht-Europa-Ausländer zu viel von Otto Rehhagel. Und komplettiert mit meiner Viererkette mit Ahmed Reda Madouni aus Algerien.
Auch schön, auch
Auch einfach
schön.
ein toller Klang, ja.
Aber du hast jetzt keinen Linksverteidiger.
Colin Benjamin ist doch Linksverteidiger.
Rechtsverteidiger, Guy Demel auch.
Ja, und Hani Ramsi auch.
Nee, Hani Ramsi ist Innenverteidiger.
Ja, ich bin ja so ein Trainertyp, der lässt die auch mal, stellt die auch mal woanders hin, ne? Es ist.
Es sei dir ja gegönnt.
Löw ist auch mit 4 Innenverteidigern Weltmeister geworden. So.
Ja, genau. Und dann wollte ich natürlich eigentlich Ratsundara Chikuzu ins defensive Mittelfeld stellen,
Nur
aber hatte dann schon
logisch.
Colin Benjamin aufgeschrieben. Deswegen habe ich mich da für einen Mann aus dem Benin entschieden, der ganze 120 Spiele für Energie Cottbus gemacht hat. Moussa Latounji.
Geil.
Und direkt davor, und das ist jetzt auch schon ein sehr offensiver Spieler für ein Zweier-Mittelfeld, aber auch ein Name, der klingt wie eine Melodie. Rolf Christel Guémia aus der Republik Kongo, der sollte da nicht fehlen. Über die Außen kommen bei mir dann auch eigentlich nur wegen dem Namen, über rechts Solomon Dubisi Okoronkwo. Und dann musste ich ja auch noch einen Spieler aus dem Sambia auswählen. Ich habe mich dann gegen Andrew Sincala und Moses Sichone entschieden und habe Christopher Katongo gewählt, weil der ja danach noch mit Sambia, glaube ich, den Afrika Cup gewonnen hat und sogar im Finale getroffen hat. Und das wollte ich dann auch gerne würdigen.
Stimmt, Katongo ist, glaube ich, auch Torschützenkönig bei dem Turnier geworden,
Ja.
glaube ich.
Und dann habe ich noch zwei Stürmer aufgestellt. Einer von denen ist sogar mal Torschützenkönig geworden in der Bundesliga. Nämlich Anthony Yeboah. Der kommt aus Ghana und neben ihm habe ich mich dann für Aristide Bonsé entschieden, aus Burkina Faso. Der war dann erst bei Mainz und ich glaube auch noch bei Augsburg, wenn ich mich nicht irre.
Ja, der ist auch ein richtiger Wandervogel. Der war dann noch in Dubai und also der hat auch einige Länder mitgenommen. Ich glaube, der spielt auch immer noch.
Ja. Nee, und so fand ich das aber wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Elf. Und dann eben noch mit Alagui und Mo Diabang habe ich dann auch einige Länder abgedeckt.
Finde ich gut.
Ja, schöne Elf,
auch
schöne Auswahl.
Kritikpunkt, dadurch, dass du so viele Rechtsverteidiger aufgestellt hast und dadurch dann kein Platz mehr für die Linksverteidiger war, habe ich sowohl Atuba als auch Boka als auch Vome vermisst.
Ja.
Also beim nächsten Mal einfach nur Linksverteidiger aufstellen.
Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen, als ich die Elf mit Julians gemacht habe, da hatte ich ja auch 27 Rechtsverteidiger.
Stimmt.
Ich mache dann einfach, beim nächsten Mal mache ich eine Elf nur aus Linksverteidigern. So hält sich das dann einigermaßen die Waage.
Ich glaube, das sähe richtig lustig aus, wenn man das dann wirklich mal so spielen lassen würde. So, ich mache dann mal weiter. Ich habe nämlich die Afrikaner mit den meisten Spielen in der zweiten Bundesliga ausgewählt. Das war auch eine nice Truppe. Ich habe im Tor hätte ich zum Beispiel auch Ruben Fernandes nehmen können. Ich hätte aber auch Mohamed Amsif nehmen können. Habe mich dann aber für Stefan Lobue entschieden, der ja unter anderem für Fürth, Oberhausen und Paderborn gespielt hat. Kommt auf 81 Bundesliga-Spiele, also Zweitligaspiele. Dann habe ich eine Dreierverteidigung.
Der ist Kameruner, Lobue?
Ne, Elfenbeinküste.
Ah, okay, ja.
Dann in der Verteidigung, ich habe da mal Marvin Matip ausgespart, weil der, glaube ich, auch in Bochum geboren worden ist oder so. Allerdings zum Beispiel Lobue ist auch in Deutschland geboren worden, also in Pforzheim. Habe ihn trotzdem reingenommen. Egal, ich habe Matip auf jeden Fall rausgelassen. Habe dann in der Verteidigung Seyi Olajengbesi, der 248 Spiele in der zweiten Liga gemacht hat, ist Nigerianer.
Und 5 Abstiege?
Ja, so ähnlich. Dazu gleich noch was. Du meinst nämlich Dalekan Omodiakpe.
Ah, oh ja.
Und ja, der hat es irgendwie geschafft, innerhalb von 6 Jahren, glaube ich, 6-mal abzusteigen. So in etwa. Der hat 212 Spiele in der zweiten Liga gemacht, kommt auch aus Nigeria und hat unter anderem für Hannover, Duisburg, Haching, Jena, Osnabrück, Aalen und Burghausen gespielt.
Und Gütersloh, genau, war der erste Abstieg 2000.
Ja, also der afrikanische Uwe Mörle, könnte man so gesehen sagen.
Der afrikanische Uwe Mörle.
Von den Abstiegen.
Und genau, mein dritter Innenverteidiger ist Andrew Sincala mit 142 Spielen. Der hat unter anderem für Köln, Paderborn und Augsburg gespielt und müsste auch aus Sambia kommen, oder?
Ja, ja. Mhm. Und der war doch sogar noch mal bei Bayern oder davor mal bei Bayern, oder?
Ich glaube, der kommt aus der Jugend von Bayern München.
Ja.
Ja. So, dann im Mittelfeld mit 228 Spielen mit Chambers Yungamuhani.
Oh, geil.
Mac genannt. hat bei Düsseldorf, Köln, Burghausen, Essen und Union Berlin gespielt. Neben ihm im defensiven Mittelfeld dann Gottfried Adeobe aus Ghana. Unter anderem ja auch bei Hansa gespielt. Neben ihm Charles Akonor aus Ghana. Unter anderem für Fortuna Köln und Unterhaching. Der hat 198 Zweitligaspiele gemacht. Und der afrikanische Spieler mit den meisten Spielen in der zweiten Bundesliga ist Rachid Azouzi aus Marokko mit 261 Spielen, unter anderem für Duisburg, Fortuna Köln und Fürth. Und dann komme ich auch schon zum Sturm, mein Dreiersturm. Beginnt mit einem Spieler, den Stefan eben schon genannt hatte, Rolf Christel Gimia. 180 Spiele Kongo, unter anderem für Karlsruhe, Eintracht Frankfurt und Freiburg. Daneben in der Mitte des Sturms Aziz Bouhadous, 186 Spiele, auch ist Marokkaner, so wie Azouzi, FSV Frankfurt, Sandhausen und St. Pauli und dann noch auf rechts oder links außen, je nachdem, Karim Matmour mit 176 Spielen, unter anderem für Freiburg, Frankfurt, Lautern und 1860, für Gladbach nicht, da hat er nur in der ersten Liga gespielt. Genau, und das ist meine Truppe.
Die ist aber auch richtig gut, also wenn man jetzt deine Truppe gegen meine Truppe spielen lassen würde, das wäre, glaube ich, eine enge Kiste eigentlich. Vor allem, weil ja Rolf Christel Guemia in beiden Mannschaften spielen müsste.
Eben, das wäre schwierig.
Das wäre ein Schwachpunkt, ja. Das sehe ich ja genauso.
Also mir fehlen jetzt in meiner Mannschaft so ein bisschen die Flügel. Also Matmur kann Flügel spielen, Gimiar kann auch Flügel spielen. Aber sonst, mein Mittelfeld ist schon sehr zentral ausgerichtet, würde ich behaupten. Da habe ich jetzt keinen großen Sprinter dabei gehabt. Gab auch noch weitere Spiele, ich kann ja noch mal ein paar vorlesen, zumal Jaspers Aufstellung ja gleich eh in eine andere Richtung gehen wird. Ausgelassen habe ich so Spieler wie Aziz Ahanfu, Francis Kiyoyo, Mikael Poté, Darren Buckley, Moses Sichone, Salif Keita, Mo Itrusu, Moussemestre Bamba, Babacar Ndiaye, Cyril Bella. Überhaupt hatte LRA ein unfassbar viele Spieler vom afrikanischen Kontinent. Und interessant fand ich übrigens auch, in der Saison 2002, 2003 haben einfach gleichzeitig 10 Nigerianer in der zweiten Bundesliga gespielt. Also da gab es offenbar so einen Hype um Spieler aus Nigeria.
Das ist echt eine Menge, ja. Aber cool, ja. Manchmal finde ich die Zweitligamannschaften viel, viel cooler als die Erstligamannschaften, muss ich sagen. Also so jetzt, wenn wir unsere vergleichen und die jetzt auch nochmal vorgelesen hast, also Junga Muhani oder auch Bella, das sind Namen, da summt es in meinem Kopf.
Ja.
Ja, schöne Namen, die du da zusammengetragen hast, ohne Frage.
Könnt ihr euch noch an Anthony Buffo erinnern?
Ja, der hat doch einige denkwürdige Zitate auch geliefert, oder?
Ja, kann auch gut sein. Der ist auf jeden Fall gebürtig aus Bad Godesberg, hat aber auch für Ghana dann ja ein paar Nationalspiele absolviert, unter anderem bei Fortuna Köln und Düsseldorf gespielt. Und der hat doch dann Fuyuma moderiert. Kennt ihr das noch? Das lief im DSF, gesponsert von EA Sports. Das Fußball-Jugendmagazin, da hat er sich quasi früher mal so mit Stars getroffen und mit denen ein bisschen über Fußball gequatscht und so weiter. Also praktisch wie Ricardo Basile, nur in sympathisch.
Oh, da gibt's auch, Ricardo Basile, oh, das ist auch jedes Mal, das ist, jede Folge ist wie ein Autounfall. Das, ja. Nee, also das ist wirklich, da muss ich jetzt einmal wirklich ganz kurz mich drüber aufregen, weil wenn dieses Leben irgendwo fair wäre, dann würde dieser Typ definitiv nicht bei Sky sitzen und definitiv nicht seine eigene Sendung haben. Ich kann eine sehr nette Anekdote erzählen aus einem anderen Podcast, wo ich live mal zu Gast war, also als Zuschauer, weil die nämlich über Kontakte auch so ein bisschen den mal live erleben durften hinter der Kamera. Ich meine, für alle, die ihn nicht kennen, der trägt ja auch immer sehr teure Kleidung und so eine High-Fashion-Sachen und so weiter. Und dann standen während Corona am Rande eines Spiels so ein paar Personen zusammen, auch so, ich sag jetzt mal, Lichttechniker und so weiter, und die sprechen gerade ein bisschen und sprechen halt über die prekäre, auch finanzielle Situation, und der hört das mit so einem Ohr mit und kommt dazu und sagt dann, ja, ich habe jetzt auch meine Zweitwohnung in München gekündigt, weil die paar tausend Euro im Monat, die kann ich mir auch sparen. Und geht dann wieder weg, und diese Geschichte hat mich sehr wenig verwundert. Also meine Geschichte, bei Sky kann ich empfehlen, sich zumindest mal eine Folge anzugucken und danach nach 4 Minuten kopfschüttelnd auszuschalten.
Ich weiß auch gar nicht, welche Qualifikationen der genau mitbringt. Ich glaube, dessen Karriere an den Anfängen basierte ja darauf, dass er Social Media bedienen konnte und Football mochte. Und ja, dann ist ja wirklich wenig zu gewinnen eigentlich.
Ja, ich glaube, der hat auch irgendwie Connections zu, ich glaube, Ovo Moyela. Also ich war dann auch mal auf dem Instagram-Account von ihm, und also der scheint einfach irgendwie gut vernetzt zu sein. Ich weiß auch nicht.
Nepotism, Baby, dass der da nur über die Connections da reinkommt und nicht über Qualifikationen, aber das geht ja dann vielleicht schon in die Richtung.
Ja, nee, also auch im Doppel-6-Podcast zum Beispiel, die sprechen da auch sehr, sehr häufig über Ricardo Basile und was der mal wieder so gemacht hat. Dann steht da so ein Loris Karius und dann fragt er ihn, ja, ist das Eigentum oder wohnst du hier zur Miete? Du.
Also. Ich glaube, es gibt doch auch häufig Tweets über Ricardo Basile, wo immer drüber steht, dass er auf jedem Foto so guckt, als würde er gerade irgendwie daran denken, dass er was vergessen hat. Und das trifft tatsächlich auf jedes Bild von ihm zu.
Aber mittlerweile ist er, glaube ich, auch Field Reporter. Der steht dann am Spielfeld dran und fängt die Emotionen ein.
Ach. Also. Aber ich finde das auch gut, dass wir jetzt mal anfangen, Beef zu suchen. Ja. Und da haben wir uns auf jeden Fall ein gutes Ziel ausgesucht. Der überzeugt mich auch gar nicht.
Ja, das könnten, so ein Format könnten wir auch gut machen, aber wir gehen dann eben nicht zu, irgendwie Loris Karius, sondern gehen dann zu, zu Darren Buckley nach Hause. Und sprechen dann mit dem.
Auch das englische Crip.
Ja, aber vielleicht sollten wir diesbezüglich mal dann Sky anschreiben und nicht zum 100. Mal probieren, bei Arena oder Premiere anzufragen. Vielleicht wäre das mal eine Idee, Leute.
Das war der Fehler. Ich schicke da immer Postkarten. Ach so.
Ja. Okay, dann übernehmen wir das Format von Ricardo Basile bei Sky und er moderiert dann unsere Sendungsidee bei Shopping Queen. Das darf er dann machen. Da ist er dann okay. Der Guido Maria Kretschmer-Ersatz und darf da seine Kommentare zu alten Trikots abgeben.
Ja, so wie Jasper ihn eben beschrieben hat, klingt das ja auch so, als hätte der da eigentlich mehr Kompetenzen als beim tatsächlichen Fußball.
Ja, Mode interessiert ist er auf jeden Fall. Das kann man ihm nicht verwehren. Aber Anthony Buffet, ist das richtig ausgesprochen? Anthony Buffo, der hat nämlich mal zu einem weißen Gegenspieler gesagt, du kannst auf meiner Plantage arbeiten. Das hat er mal gesagt, deswegen hatte ich den Namen so im Kopf, weil ja, es gibt dann ja häufig diese Artikel auf irgendwelchen Internetseiten mit den besten Sprüchen aus x Jahren Bundesliga und da tauchen von dem Kollegen auch immer mal so ein, zwei Sprüche auf jeden Fall auf. Nun gut, ich habe ja auch noch eine Elf. Jetzt haben wir uns hier ganz ganz verquatscht und echauffiert über Formate. Ich würde mal tippen, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass meine Mannschaft wahrscheinlich gegen eure Mannschaften gewinnen würde. Weiß man nicht. Ich bezweifle das. Weiß man nicht und ich bin auch gleich noch für ein, zwei Diskussionen hier offen, weil das auch gar nicht so einfach war. Marokko war ja jetzt, Julian hat es nicht mitbekommen, aber die waren ja jetzt als erste afrikanische Mannschaft jemals in einem WM-Halbfinale. Und mein Auftrag war es jetzt mal, so eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der man, den WM-Titel, die Champions League, irgendeinen internationalen Titel auf jeden Fall gewinnen könnte, wo es im Bereich des Möglichen wäre, sodass ich natürlich nur versucht habe, irgendwie aktuelle oder ehemalige Weltklasse-Spieler aufzustellen. Den Anfang macht Mendy von Chelsea als Torhüter, der ja auch schon 30 ist, auch ein, man könnte sagen, vielleicht so ein eher Spätstarter, bevor der jetzt wirklich in der Champions League dann debütiert hat. Meine Viererkette, ich fand es schwierig, ihr hattet ja eben gerade Stefan mit seinen 8 Rechtsverteidigern und Julian, der da auch noch ein paar aufgezählt hat. Auf dem Niveau, ich sage jetzt mal auf Bundesliga-Niveau, gibt es gute Rechts- und Linksverteidiger. Auf internationalem Spitzenniveau fand ich sehr schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt links für Assou Ekotto entschieden, der unter anderem bei den Spurs war und auch mal, ich glaube, ganz offen gesagt hat, dass er immer dahin wechselt, wo er am meisten Geld verdient. Das hat er mal irgendwie, glaube ich, so in einem Interview gesagt. Dann rechts ist natürlich ein bisschen offensiv, eigentlich der perfekte Schienenspieler, aber spielt als Rechtsverteidiger Ashraf Hakimi, hatten wir auch schon. Und die Innenverteidigung bilden Koulibaly und Sami Kufur. So.
Ja, die finde ich aber überzeugend, die Innenverteidigung.
Ja, soweit, da hätte man theoretisch noch einen Kolo Touré auch noch nehmen können, aber aus Sympathiegründen habe ich mich dann auch einfach für Sami Kufur entschieden.
Ja. Aber ja, Assou Ekotto fällt ein bisschen ab. Das ist so wie damals immer Raúl Bravo bei der spanischen Nationalmannschaft oder bei Real Madrid, wo es so eine, das ist der Arbeiter unter den Künstlern.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Wir haben ja heute auch wieder gute Quervergleiche. Ja, also Linksverteidiger super schwierig. Ich hatte da erst war das Alex Song von Barca, aber dann habe ich nochmal bei Transfermarkt geguckt, der war defensiver Mittelfeldspieler. Ich dachte mal, der wäre irgendwie Außenverteidiger. Ja, so dass das die Schwachstelle ist, hätte ich mal gesagt. So, ich spiele in einem 4-3-3 und habe jetzt ein Dreier-Mittelfeld aus Mikel Essien, dann sein Chelsea-Kollege John Obi Mikel und Yaya Touré. Das wäre so mein Dreier-Mittelfeld gewesen. Ich habe dann nochmal geguckt, wen es noch so gab. Generell relativ wenige, die im irgendwie rechten oder linken Mittelfeld spielen, sodass sich das auch so ein bisschen die Formation von selbst aufgestellt hat. Weitere Option wäre noch gewesen, ist Seydou Keita, Kessié, der ja bei Milan, glaube ich, aktuell ist, Muntari oder Diarra, der mal bei Real Madrid war. Deswegen, also so im Zentralmittelfeld hätte es noch ein paar Optionen auf jeden Fall gegeben. Fallen euch da noch irgendwelche ein, die ich irgendwie vergessen habe?
Welcher Diarra war das? War das Mamadou?
Ich glaube,
Nee, Lasanne, oder?
Lassane, der hatte ja auch mal die
Aber ist
10,
Lasanne
glaube ich, bei Real Madrid.
nicht Franzose? Das habe ich,
Ah.
da habe ich gerade überlegt.
Ja, ist er, glaube ich.
Ich habe nämlich mir einfach mal so Bestlisten, Best-Offs angeschaut. Ah ja, tatsächlich. Ja, dann streiche ich den hier mal aus dem Kader von der Ersatzbank. Und jetzt wird es nämlich interessant, Stürmer. Da hat man ja wirklich, muss man sagen, in Afrika die Qual der Wahl. Ich habe mich jetzt, lese ich gleich vor und auch mit Begründung, ich habe mich rechts für Samuel Eto'o entschieden, rechts außen, der bei Inter diese Position ja auch bekleidet hat und ja auch zweimal die Champions League gewonnen hat. Dann Mittelstürmer, super, super schwierig. Ich meine, da hätte man einen Drogba hinstellen können, Adebayor hätte man da hinstellen können, Aubameyang, auch irgendwie gefühlt vergessen, dass der, glaube ich, 3 oder 4 Mal auch Afrikas Fußballer des Jahres war. Ich habe mich da für Roger Miller entschieden, der 90 und 94 ja bei der WM sehr, sehr stark gespielt hat und, glaube ich, auch bei der WM 90 vereinslos war. Der wurde mitgenommen, war vereinslos und hat dann ja seine 4, 5 Tore geschossen, spektakuläre Tänze an der Eckfahne inklusive. Links dann jetzt aktueller Bayern-Spieler Sadio Mané. Das wäre meine Dreierreihe. Ja, natürlich super schwierig, auch gerade bei den Außenspielern. Mahrez hätte man theoretisch noch nehmen können. Auch jetzt Spieler wie Abedi Pelé, JJ Okocha. George Weah auch als Weltfußballer aus Liberia.
Zumal George Weah ist doch Präsident von Liberia sogar mittlerweile.
Ja.
Wie auch stark.
Genau. Ja, nee, deswegen, also sehr, sehr schwierig vorne. Aber das habe ich jetzt noch mal nachgeguckt. Was würdet ihr tippen, wer von welcher Afrikaner die meisten Premier League-Tore erzielt hat?
Yaya oder Yaya Touré?
Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es. Ich glaube schon, dass es Drogba ist eigentlich oder Adebayor.
Drogba oder Adebayor, okay. Ich öffne mal hier kurz die Liste und es ist, obwohl er noch aktiv ist, Mo Salah.
Ah, okay.
Und
Ah,
das
ich dachte, du hättest jetzt gefragt, weil es irgendwas ganz Besonderes ist. Und deswegen bin ich jetzt auf
Nee,
Yaya Touré gegangen.
ich hab's eher aus der Perspektive gefragt, weil mir da ein bisschen aufgefallen ist, dass dafür, dass man Drogba immer, ja, eigentlich als, weiß ich nicht, oder so hätte ich es irgendwie gesagt, als den besten vielleicht afrikanischen Stürmer nennt oder der halt immer so auf jeden Fall genannt wird und am Ende dann gar nicht so viele Tore geschossen hat. Natürlich immer noch sehr viele, aber vielleicht nicht so viele, wie ich es zumindest vermutet hätte. Wir können ja einmal kurz durch die Liste gehen. Also Salah, 208 Spiele, 127 Tore. Sadio Mané als Außenstürmer, 260 Spiele, 111 Tore. So, auf Rang 24. Und dann haben wir, jetzt muss ich hier einmal ein bisschen weiter nach unten gehen.
Noch ganz kurz dazu, aber Mo Salah hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber der müsste dann eigentlich auch in deine Elf natürlich, ne?
Ja, schwierig, sehr schwierig.
Ja,
Also
ja.
vorne bei den Stürmern, da gibt es echt Optionen noch und nöcher. Und hier haben wir jetzt nämlich auf Rang 31 mit 104 Toren Drogba in 250 Spielen. Natürlich jetzt keine, bei weitem keine schlechte Quote, aber jetzt auch keine Überquote, wie jetzt so ein Salah, der wirklich in jedem zweiten Spiel da mindestens ein Tor macht. Knapp dahinter, ähnliche Quote, Adebayor. 7 Tore weniger nur als Drogba. Hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, da hätte ich gedacht, dass mindestens 30 Tore zwischen den beiden liegen.
Ja.
Aber das sind so die vier, sofern ich jetzt hier in der Liste keinen übersehen habe, sind auf jeden Fall in der Premier League die afrikanischen Stürmer mit den meisten Toren. Ich kann jetzt hier nochmal einmal ein bisschen scoren, ob ich hier Yaya Touré noch finde. Der hat ja auch wirklich, muss man sagen, als offensiver Mittelfeldspieler, der hat auch zeitweise brutal viele Tore gemacht, ne? Also in der Prime by City. Ja, nee, Mahrez haben wir hier noch, 78 Tore, Aubameyang 69 und den Yaya, den sehe ich
hier. Ja, aber jetzt, wo du die Mannschaft vorgelesen hast, würde ich dir doch zustimmen, dass die, zumindest die Mannschaft, die ich aufgestellt habe, wahrscheinlich besiegen würde. Ob dann so Ahmed Reda Madouni da irgendwie Samuel Eto'o im Zaun halten kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
An einem guten Tag vielleicht, aber da muss auch schon sehr viel zusammenkommen. Ah, hier haben wir den Yaya, 59 Premier League-Tore, um das noch einmal abzurunden.
Ja, und so ein richtiger Kreativspieler fehlt bei dir natürlich auch, Jasper. So ein Charles Taki im offensiven Mittelfeld.
Ja, aber wen hättet ihr denn da genommen? Ja, okay, du hast recht, hast mich überzeugt. den bringe ich dann ab der 60. für die Kreativmomente. Ach Gott, aber wir befinden uns jetzt auch schon in der 69. Spielminute. Wollen wir mal in die heiße Phase übergehen?
Oh ja, dann quizzen wir eine Runde, wa?
So sieht es aus.
Ja, wird eine flotte Runde, hoffe ich.
Ja, ja, hier, ich habe eine Frage, die nicht flott ist. Oder vielleicht auch mehrere. Vielleicht wird es schlimm jetzt. Aber wir fangen einfach mal an. Wer möchte denn loslegen?
Also ich kann gerne anfangen.
Okay. Dann Julian, ich werde dir jetzt 4 Spieler vorlesen. Und 3 von denen sind im gleichen Jahr geboren. Und ich würde dann gerne wissen, welcher von denen nicht in dem Jahr geboren wurde.
Oh, okay.
Hast du verstanden?
Ja, habe ich verstanden.
Okay. Lawrence Aidoo, Enrico Gäde, Anta Yahia und Cedric Macchiardi.
Boah. Also Macchiardi hätte ich jetzt so gesagt, so das Anfang der 80er hätte ich über Lawrence Aidoo auch gesagt. Enrico Gäde müsste ein bisschen älter sein und der erste Spieler war
schon Aidoo. Anta Yahia hat er jetzt noch gefehlt.
Ah, okay. Also Anta Yahia hätte ich jetzt irgendwie so gesagt, okay, der ist Jahrgang 81 oder so.
Mhm.
Puh, also ich muss eigentlich total raten. Enrico Gäde passt da für mich jetzt am wenigsten rein, deswegen würde ich den sagen.
Das ist leider falsch. Lawrence Aidoo, Enrico Gäde und Anta Yahia, im Übrigen genauso wie Tunçay Sunli oder Andy Görlitz, sind alle im Januar 1982 geboren.
Ah, okay.
Und Cedric Macchiardi ist 84 geboren.
Ah, okay.
Das tut mir leid, ich zücke hier mal den Stift und schreibe mit, weil sonst ist es ja alles wieder in Vergessenheit, wenn man 30 Sekunden später drüber nachdenkt.
Ja.
Und dann hätte ich jetzt aber auch eine Frage für dich, Jasper.
Mhm.
Und zwar, ich versuche hier mal so ein bisschen zu variieren. Du kannst dir ja denken, dass da gleich nochmal so eine ähnliche Frage kommt. Aber erstmal würde ich jetzt von dir wissen wollen, und jetzt bin ich etwas in Sorge, aber du hast das ja jetzt nur bei der Premier League nachgeschaut. Welcher afrikanische Spieler hat denn die meisten Bundesliga-Tore geschossen?
Mhm. Ja, okay. Spontan fiele mir auf jeden Fall Aubameyang ein. Der wird da zu 1000% in den Top 5 zumindest sein. So, und jetzt ist natürlich noch die Frage, so ein Anthony Yeboah wird da auch auftauchen, weil der auch sehr lange in der Bundesliga gespielt hat. Nochmal deutlich länger als Aubameyang. Aber ja, der hatte natürlich bei Dortmund auch eine brutale Quote. Also ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, dass wahrscheinlich Aubameyang schon auf seine 60, 70 Bundesliga-Tore kommt. Jetzt ist die Frage, ja, gibt es noch wen anderes als Yeboah noch? der in der Bundesliga über Jahre die Tore gemacht hat. Ich weiß, es gab noch, wie hieß der denn noch, der wegen der ein Sklavenschiff gekauft hat. Und bei Wolfsburg,
Akpogoschi, oder?
ja, der hat, glaube ich, auch so seine zumindest 30, 40 Tore. Der war auch relativ lange in der Bundesliga. Oh, super schwierig. Gehe ich all in oder sichere ich mich jetzt hier nochmal ab?
Also, mein Tipp würde dir, glaube ich, nicht mehr weiterhelfen.
Okay, dementsprechend ist es wahrscheinlich irgendwie Yeboah oder Aubameyang. Boah.
Das kann ich einfach schon mal sagen, das stimmt. Einer
Ah.
von denen hat 96 Bundesliga-Tore und einer hat 98 Bundesliga-Tore.
Okay. Boah,
Und das sind auch die beiden afrikanischen Spieler, die jemals Bundesliga-Torschützenkönig geworden sind.
Auch interessant, ja. Oh ja, gut, dann ist das jetzt auch irgendwie nichts mehr, jetzt wo du die Zahlen genannt hast, was man sich irgendwie herleiten kann.
Nee, nee, nee.
Ich sag einfach mal Yeboah, glaube ich.
Ha, leider nein.
Haha, shit.
Ja, nee, es ist Aubameyang mit 98 Toren und Yeboah mit 96. Ich hätte noch als andere Antwortmöglichkeit Viktor Agali gehabt. Der hat nämlich auch 32 Tore geschossen. Aber der ist dann nicht der nächstbeste, das weiß ich gar nicht. Den wollte ich nur gern erwähnen. Aber ja, damit weiter 0-0. Ist noch nichts verloren, Julian. Und dann kriegst du jetzt mal hier eine ähnlich gelagerte Frage. Oder, ja, nee. Machen wir erstmal mit einer Schätzfrage weiter, Julian. Und die Schätzfrage ist: Wie viele Bundesliga-Tore hat Viktor Ekpeba? Du darfst
Okay.
fünf daneben liegen.
Es sind auf jeden Fall wenige. Ich meine, der hat ja auch nicht so lange bei Dortmund gespielt. Also maximal 2 Saisons, tendenziell eher sogar eine. Ich würde sagen, wenn ich fünf daneben liegen darf, würde ich sagen, ja, vielleicht, wenn er halt 2 Saisons da gespielt hat. Also er muss schon sehr wenige haben. Ich würde sagen, er hat gemacht 5.
Oh, darf ich auch kurz eine Zahl nennen?
Ja, nennen wir eine Zahl.
Ich würde tippen 2.
Also, wenn ihr gegeneinander spielen würdet, hättest du jetzt gewonnen, Jasper. Der hat nämlich ganze drei Buden gemacht und da wärst du dann jetzt einen näher dran.
Ja, also ich war mir schon ziemlich sicher, dass er sehr wenige gemacht hat. Ich habe das ja jetzt mehr aus
Ja.
taktischen Gründen gemacht.
Ja, nee, ich dachte, ich kann dich ein bisschen verwirren, wenn ich so sage, okay, du kannst fünf daneben liegen, dass man dann so denkt, okay, ja, da muss ja noch ein bisschen was, muss ja noch ein bisschen was gekommen sein eigentlich. Aber gut. Erster Punkt für dich, Julian.
Ja, da noch ganz kurz zu. Das war auch ein Teil der Bundesliga Classics DVD, weil sie da dann nämlich in der Saison, wo der dann da war, keine Ahnung, 2000 oder so, den Fehleinkauf Igbeba beleuchtet haben. Und der hat dann irgendwie in einem Spiel einen Doppelpack gemacht und dann dachten alle, jetzt geht's los, aber das wurde dann leider nicht so gut wie in. War der in Monaco? Kann das sein?
Ja, es
Ich
kommt
glaube,
hin. Kam aus Monaco, ja.
Ich glaube, der hat dann mit Henri und Trezeguet, glaube ich, einen Dreiersturm irgendwie gebildet in den späten 90ern.
Naja, das magische monegassische Dreieck, sagt man ja immer.
In Anlehnung an Elber und Co. in Stuttgart. Gut, wie sieht's aus mit der nächsten Frage?
Nächste Frage für dich haben wir auch. Willst du dann auch erstmal eine Schätzfrage haben?
Ja, du, gerne.
Okay, dann ist die Schätzfrage: Wie viele Bundesligaspiele hat Thomas Bredaric? Und ich würde dir jetzt mal, ja, 18 Spiele plus oder minus geben.
18 plus oder
Okay, das ist ein
minus?
bisschen wenig. Nee, sagen wir mal 25 Spiele plus minus.
Boah, das ist ja auch brutal schwierig. Also Bredaric bei Leverkusen, überragender Spieler im EM-Kader 2004. Und dann noch bei Hannover und Worp. Und es gibt eine Rant-A-Pocher-Folge, als Pocher noch bei Viva oder sonst wo war, wo er mit Thomas Bredaric, wo er den trifft im Stadion bei Hannover. Boah. Also aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt mal gesagt, dass der wahrscheinlich so seine, ja, aus taktischen Gründen würde ich jetzt mal auf 100, boah, 165 Bundesligaspiele würde ich mal gehen.
165, sagst du?
Ja.
Dann, das ist leider wieder falsch, aber sehr nah dran tatsächlich. Also 165 plus 25 wären ja 190, ja? Er hat insgesamt 204 Bundesligaspiele gemacht.
Ah. Ja, das war eine schwierige Frage. Das konnte man jetzt nicht so gut einschätzen, muss ich sagen.
Ja.
Okay, 204.
Schon schwieriger als die mit Viktor Ekpepa, deswegen, das sehe ich ein. Ich versuche dann mal jetzt wieder eine Frage für Julian zu finden, die dann vielleicht auch nochmal schwieriger ist. Aber das weiß ich nicht so ganz genau. Ich würde jetzt nämlich von dir wissen wollen, Julian, welcher afrikanische Spieler die meisten Bundesligaspiele gemacht hat.
Okay. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Mein Sammy Kufur war ja auch relativ lang in der Bundesliga, schon so seine 8 Jahre ungefähr. Aber das war natürlich kein absolut gesetzter Innenverteidiger. Also ich glaube, da musst du mir mal einen Tipp geben, weil ich bin jetzt gerade eher bei den Zweitligaspielern ein bisschen mehr drin.
Ja, nee, sehe ich ein. Als Tipp würde ich dir einfach 4 Antwortmöglichkeiten geben, das ist recht. Und zwar ist es A, Bashiru Salu, B, Erik-Maxim Choupo-Moting, C, Pablo Thiam oder D, Hans Sarpay.
Boah, alles schön.
Wow.
Ja, Hans Sarpay, weiß ich nicht, das wäre irgendwie so. Also Thiam, Stuttgart und Wolfsburg und Bayern. Gut, bei Bayern war der, glaube ich, nur eine Saison, aber sonst hat er da ja schon auch seine Spiele abgerissen. Und Choupo-Moting kommt natürlich auch irgendwie hin. Der war, hat jetzt auch einige Stationen, macht bei Bayern jetzt gerade wieder seine Spiele. Aber wäre das nicht bekannter, dass Choupo-Moting da jetzt der Afrikaner ist mit den meisten Bundesligaspielen? Wer war der 4. im Bunde?
Bashiru Salu.
Das wäre schön, aber ich glaube es nicht. Ja, und ich, aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass du dann Choupo-Moting genommen hättest in diese nette Truppe von sehr coolen, legendären Spielern. Deswegen würde ich dann schon Choupo-Moting sagen, auch wenn ich mich wundere, dass ich das gar nicht mitbekommen hätte.
Ja, nee, aber es gibt Gründe, dass du das nicht mitbekommen hast. Der Hauptgrund dafür ist, dass es nicht der Fall ist.
Ah,
ist immer ein guter Grund.
Ja. Ich glaube, das sind noch Zahlen von vor Beginn dieser Saison, aber da hatte Choupo-Moting tatsächlich nur 2 Spiele mehr als Bashiru Salu tatsächlich. Hm. Der hatte 254 BL-Spiele, Choupo-Moting 256. Bei Hans Sarpay warst du schon auf dem richtigen Dampfer, der hat insgesamt nur 190, aber Pablo Thiam hat 310 Bundesligaspiele.
Oha.
Also auch gute 2 Saisons Stammspielerabstand.
Ja, krass, okay.
Hast du da noch eine Liste? Weil ich habe spontan auch an Spieler wie Demel, an den hatte ich zum Beispiel gedacht, weil der ja auch echt lang beim HSV war. Und irgendeinen zweiten hatte ich gerade noch.
Also, ja, Colin Benjamin würde irgendwie auch Sinn ergeben, finde ich.
Genau, an Benjamin und Demel, das waren diese beiden, weil die ja auch ein Jahrzehnt bei Hamburg gespielt haben, auch immer ihre Spiele gemacht haben. Ja, 310 ist schon Brett auf jeden Fall.
Ja, ich habe die Liste jetzt nicht mehr vor Ort, aber also die ersten 3 sind Pablo Thiam, Choupo-Moting und dann Salu.
Ah, tatsächlich. Okay.
Ja.
Salou hätte ich auch niemals gedacht, dass der so viele Bundesligaspiele gemacht hat.
Ich war auch sehr überrascht tatsächlich, aber ja.
Hm.
Damit steht es weiter nur 1-0 für Julian nach 5 Fragen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon wieder so schwierige Fragen gemacht habe oder was da die Sache ist. Aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was zu holen. Hätte ich jetzt für dich, Jasper, die Frage, die so ein bisschen gestellt ist wie bei Julian am Anfang. Ich würde dir wieder 4 Spieler vorlesen und einer von denen ist nicht im gleichen Jahr geboren wie die anderen.
Jo.
Und diese 4 Spieler wären Markus Feulner, Timothy Atuba, Paolo Guerrero und Landon Donovan.
Okay. Ja, das wird sich ja dann wahrscheinlich so ums Jahr 83, 84 drehen. Ist natürlich die Frage. Atuba ist, wie kann man das, also Donovan hat 2002 seine erste WM gespielt und war da relativ jung. Warte mal, 2002. Hattest du bei Julian den Jahrgang dazu gesagt, um welchen es sich handelt? Oder nicht?
Ich hatte es bei der Fragestellung nicht dazu gesagt. Ja, okay. Nee, das wär der Tipp, den ich geben würde, wenn du einen Tipp möchtest.
Ja, nee, also bei Guerrero weiß ich es, glaube ich, ungefähr. Das dürfte so ein 84er-Baujahr sein. Es ist halt die Frage, ob bei Donovan. Okay, Donovan war 2002. Wenn man das zurückrechnet, 18 wird der nicht gewesen sein. Der muss vielleicht eher so 20 gewesen sein. Dementsprechend müsste es, glaube ich, einer von Donovan oder Guerrero sein, der rausfällt. Weil die sich schon mal nicht in einem Jahr bewegen. So, Markus Vollner. Oh, das ist schwierig, weil ich Vollner auch, obwohl Vollner hat noch relativ lange gespielt. Wenn der jetzt auch so ein 84er-Jahrgang ist, dann hat er vielleicht noch so bis 36 gespielt. Und Atuba ist, oh, Atuba hatten wir ja neulich noch im Vereins- oder im Spielerraten. Atuba dürfte 2006 zum HSV gekommen sein, circa. Oder na, noch ein bisschen früher, 2004 oder 2005. Also, meine These wäre, und ich hoffe, dass ich mich da nicht verrenne, dass, oh, das ist echt schwierig. Also, ich glaube, dass Donovan rausfällt, weil Donovan älter ist. So.
Ist das deine ist meine Antwort? Antwort. Wie auch schon vorher, machst du eigentlich bis zur Beantwortung der Frage alles richtig, also sehr gut hergeleitet. Paolo Guerrero ist ein 84er-Jahrgang, absolut korrekt. Landon Donovan war bei der WM 2002 20, auch korrekt. Aber Timothy Atuba und Markus Vollner sind auch beide 1982 geboren. Das heißt also, der Spieler, der rausfällt hier, ist Paolo Guerrero.
Okay, ja gut.
Aber also dein Lösungsweg fand ich sehr,
klingt
sehr
jetzt,
gut.
Klingt jetzt
kannst
wie
du
mein
jetzt
Mathe,
nichts von kaufen?
Ja. Aber ja. Da hätte ich immer noch Teilpunkte bekommen. Hier steht jetzt wieder die Null unten. Im Rotstift.
Ja, ja, nee, ich bin so ein asozialer Mathelehrer, der sagt dann so, ja, ey, du hast dich gut bemüht, bis dahin ist auch alles richtig, aber dann hast du leider in den Taschenrechner das nicht ganz korrekt eingegeben und 8 plus 2 plus 3 nicht richtig gerechnet, deswegen kriegst du jetzt 0 Punkte.
Ich glaube, Jasper hat schon Angst vorm Elternsprechtag.
Ja, oh. Eieiei. Ja, nee, gut, okay, wieder was gelernt. Vollner und Atuba hätte ich nämlich vom Alter zwischen Donovan und Guerrero eher irgendwie eingeordnet. Die hätte ich beide auf 83 getippt. Aber gut, was willst du machen? Weiter 1-0, ein Spiel, was von der Spannung lebt, würde man sagen.
Ja, das stimmt. Und dann wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen spannender. Jetzt würde ich nämlich euch in einem kleinen Kaderspiel-Revival gegeneinander antreten lassen. Julian würde dann anfangen. Und ihr könnt immer nacheinander einen Spieler nennen. Der erste Fehler heißt sofort verloren. Okay?
Okay, wow.
Und dann würde ich gerne von euch wissen, wer war denn alles so in dem Kader, der 2001, 2002 mit Dortmund Meister geworden ist?
Okay, soll ich anfangen? Ich fange an, ne?
Ja, warte, ich muss mir noch kurz hier so ein bisschen sortieren, dass ich die auch wegstreichen kann, weil sonst habe ich das ja auch wieder vergessen, wer schon gesagt wurde. Aber ja, jetzt kannst du loslegen.
Okay, dann fange ich, ich fange im Sturm an mit Jan Koller. Damals habe ich noch mit der Nummer 8 und noch nicht mit der Nummer 9.
Richtig, natürlich.
Mathieu Amoroso.
Ebenso.
Everton.
Ja.
Christian Wörns.
Natürlich.
Jens Lehmann.
Ebenso.
Jürgen Kohler.
Fußballgott.
Dann lege ich direkt hinterher Stefan Reuter. Müsste die
sagen auch
Saison
manche Fußballgott.
Sein.
Ja, der war da noch dabei.
Rosicki.
Schnitzel, selbstverständlich.
Ja, ich gehe gerade die Positionen durch. DD.
Mhm.
01, 02. Vorne die drei hatten wir schon. Wen haben wir denn noch auf den Außenverteidigerpositionen? Ich habe gerade so drei, vier, wo ich überlege, aber auch nicht ganz sicher bin, ob die da waren.
Also das Gegenstück zu DD gibt es auf jeden Fall noch.
Ja, ich habe also...
Ja, ja.
Hat da... Heute hatten wir schon... Ah, ich würde... Ah, ich glaube, war Jörg Heinrich auch in der Truppe?
Nee, leider nicht.
Ah, shit.
Jörg Heinrich war nicht dabei. Heiko Herrlich wäre dabei gewesen, die ich auch immer irgendwie in einen Topf geworfen habe. aber ja, nach den strikten Regeln, die ich eben aufgestellt habe, wäre das dann jetzt tatsächlich schon die Niederlage, zumal ja Julian auch angefangen hat, würde ich sagen, ist es dann jetzt fair, ihm den Punkt zu geben.
Ich glaube, du wolltest eben noch auf Evan Nilsson hinaus.
Ah, genau, ich war mir bei Evan Nilsson nicht sicher. Ich habe an Evan Nilsson gedacht, ich hatte noch Frings im Kopf, aber der könnte da auch noch bei Bremen gewesen sein.
Der war da noch bei Bremen, ja.
Ah, okay.
Aber es gibt, also es gab auch noch ein, zwei Spieler, die heute erwähnt wurden auch schon. Also Ahmed Reda Madouni war auch in dem Kader. Ich lese einmal mal den Rest noch vor, ja. Dann haben wir noch Dr. Philipp Lauchs im Tor, Ratajczak und Kuschmann auch im Tor. In der Abwehr, Evan Nilsson wurde gerade schon genannt, Guy Demel wurde heute auch schon genannt. Florian Thorwart und Christoph Metzelder.
Ah, Metzelder, ja, da hätte man drauf kommen können.
Was? Malte Metzelders Bruder?
Ja, Malte Metzelders Bruder, ja.
Mhm.
Und dann im Mittelfeld Francis Bougri und Bashiro Gambo hätte ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, aber Sunday Olisee, Miroslav Stevic, Sebastian Kehl und Lars Ricken sind ja alles mehr oder weniger Dortmund-Legenden, auf die man noch hätte kommen können.
Ja, Miki Stevic war dann noch da.
Ja. Und im Sturm gab es dann auch noch einige. Also Freddy Bobic war auch da das Jahr. David Odonko gehörte schon zum Kader, auch wenn der, glaube ich, nicht wirklich gespielt hat. Emanuel Krontiris, Connor Casey, Giuseppe Reyna und Jan-Derek Sörensen.
Freddy Bobic ist 2002 noch Meister geworden mit Crazy. Dachte, der wäre da, war der denn nicht bei Bolton?
Es kann auch sein, dass der zum Halbjahr gewechselt ist. Ne? Ich habe jetzt den Kader genommen, wie er auf Transfermarkt stand. Da sind ja dann, glaube ich, alle, die mal im Kader standen, im Laufe des Jahres drauf.
Ah, okay.
Aber da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ja, Julian, damit sieht es sehr gut aus.
Du liegst 2-0 vorne. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal gegoogelt und bei Jörg Heinrich steht aber auch, dass er 2001, 2002 deutscher Meister geworden ist.
Okay, dann habe ich das jetzt kaputt gemacht und wahrscheinlich einfach den übersehen, als ich die abgeschrieben habe.
Also es steht bei Wikipedia, deswegen, das hätte mich eigentlich sehr gewundert.
Ja, nee, da halte ich Wikipedia vertrauenswürdiger als mich. Das war jetzt blöd. Ich würde einfach Julia den Punkt wieder wegnehmen und euch jedem noch eine Frage geben. So bleibt es auch spannend.
Wow.
Das erste Mal VAR hier. Im Quiz.
Ja, aber dann auch wirklich katastrophale Schiedsrichterleistung von mir. Muss man sagen. Danke, dass du nochmal nachgeschaut hast. Da wären ja die Wutstürme losgebrochen, wenn wir das jetzt so hätten stehen lassen.
Das hätte einen richtigen Shitstorm gegeben. Das kann ich dir aber sagen.
Und auch berechtigterweise. Aber gut, ihr habt jetzt...
Aber dann würde mich das jetzt mal interessieren, ob das mit Freddy Bobic denn korrekt ist, weil das kam mir spanisch
vor. Ich schmeiß hier noch mal kurz die Maschine an, ob das bei ihm hier drin steht. Ja, aha. Bobic war in der Hinrunde für Dortmund aktiv. Also der wird wahrscheinlich auch seine Medaille bekommen haben. War dann aber in der Rückrunde an die Bolton Wanderers ausgeliehen. 16 Einsätze, 4 glorreiche Tore.
Ja, so wie Andrej Kramaric auch Meister mit Leicester geworden ist, ne?
Beispielsweise.
Aber gut, wenn Julian jetzt vorne liegt, dann würde ich ihm, ich habe jetzt nochmal für euch beide eine letzte Frage, die recht ähnlich gelagert ist. Und da würde ich Julian jetzt die schwierigere geben.
Okay. Finde ich fair.
Also Julian, in der Geschichte der Bundesliga gab es insgesamt 9 Menschen aus Paraguay. Ich werde dir jetzt deren Vornamen sagen und hätte gerne von wenigstens 7, dass du mir den Nachnamen nennst, ja?
Ja. Das kriegen wir hin.
Okay. Julio. Oder Julio.
Ja, Dos Santos, Bayern München.
Ja. Julio.
Also es gibt noch einen, der müsste mal bei Gladbach gewesen sein, Villalba oder so.
Also oh wow, das war einer, den ich rausgerechnet habe im Sinne von, okay, das ist ein bisschen viel verlangt. Richtig. Nelson.
Valdez.
Ja. Rocke.
Santa Cruz.
Raul.
Hatten wir ja neulich, also ich glaube, dass ich ganz gut aufgestellt bin, weil wir das ja vor 2 Wochen schon gemacht haben. Bobadilla.
Hm. Ja. Lukas.
Barrios.
Mhm, jetzt musst du eigentlich nur noch einen richtig haben. Dario.
Dario. Nee, mach mal, ich schiebe erstmal.
Omar. Oder Omar.
Boah, keine Ahnung. Ich dachte gerade an Mamouche, aber der kommt aus Ägypten, der ist es nicht.
Nee. Dann schiebst du auch nochmal und dann hätte ich noch einen Jonathan hier im Angebot.
Ja. VfL Wolfsburg, Santana.
Ja, das ist richtig. Damit musst du auch so den Geschobenen nicht nochmal zurück, weil du den Punkt geholt hast.
Wer war nochmal der Geschobene?
Dario.
Hm. Da war natürlich erstmal der Gedanke Dario Rodriguez, aber der müsste aus Uruguay kommen.
Der ist Uruguayer, ja.
Sag mal Verein.
Ingolstadt.
Ah, bulliger Außenstürmer, Lescano.
Ja, genau. Ja. Und der Omar, der noch dabei ist, der spielt aktuell noch Bundesliga bei Hertha BSC Berlin.
Keine Ahnung.
Omar Alderete.
Okay.
Noch nie gehörte.
Nö.
Aber gut, dann geht es jetzt für dich nur noch darum, noch einen Ehrenpunkt zu holen, Julian, weil Jasper, weil du stehst aktuell noch bei 0.
Ja.
Und das gab es ja auch noch nicht.
Das gab es, glaube ich, wirklich
ich nehme dann nicht. Eieiei. Aber ich meine, ist ja hier sowieso alles unlauteres Spiel, wenn ich die Fragen so verkacke. aber bei dir habe ich mir mal aufgeschrieben, welche 4 Spieler aus dem Togo denn bisher schon in der Bundesliga gespielt haben und hätte das gleiche Spiel. Ich würde dir die Vornamen vorlesen und du müsstest mir von 3 den Nachnamen nennen.
Boah, okay.
Man denkt erstmal, es ist irre schwer, aber ich glaube, wenn ich dir den Vornamen vorlese, dann geht's klar. Also wir haben da einen Ilas.
Okay, nächster.
Peniel.
Mlapa.
Ja. Bashiru.
Salou.
Ja. Asimiu.
Asimiu, da wollte ich gerade fast Ekoto sagen, aber das ist...
Boah. Also ich würde mal den Tipp geben, dass der erste wesentlich leichter ist als der
ja,
letzte.
Ja. Asimio habe ich auch nicht gedacht, dass man den kennen kann, aber Ilas, den kennt man eigentlich, auch aus den letzten Jahren noch.
Ilas aus Togo.
I-H-L-A-S. Mhm. Spielt auch aktuell noch Bundesliga, Julian, oder?
Ja, ziemlich sicher.
Ja, ja.
Ilas. Wahrscheinlich fällt es mir gleich wie Schuppen von den Augen. Aber ich glaube, ich gehe heute mit einer Nuller-Runde raus. Ilas.
Nee, ich will auch nicht, dass du hier mit 0 Punkten rausgehst, weil das müsstet ihr mir ja auch irgendwie selber ankreiden, wenn das so gelaufen ist.
Die Fragen waren ja jetzt nicht unmachbar. Das war halt immer, dass man hier und da abwägen musste und ich mich immer falsch entschieden habe.
Das stimmt, ja. Nur bei dem Kaderspiel habe ich dich echt ins Boxhorn gejagt.
Ilas.
Ich würde dir einfach aus freien Stücken nochmal 2 Vereine sagen, bei denen er gespielt hat und dann kommst du aus der Pistole geschossen. Was denkst du?
Okay.
Hannover 96 und die TSG 1899 Hoppenheim.
Und dann sag auch noch den Zweitliga-Club, bei dem er war.
Fortuna Düsseldorf?
Ja.
Ja.
Hoffenheim und Hannover.
Aktuell spielt er noch bei Hoffenheim.
Bebu?
Ja, genau.
Da wusste ich den Vornamen wirklich gar nicht, muss ich sagen. Das ist, finde ich, für mich so einer dieser Spieler. Es wird dann immer, ja, und Bebu über die Außenbahn. Und ja, okay. Jetzt weiß ich da den Vornamen auch. Danke für die Tipps. Dann habe ich ja immer noch den Anschlusstreffer hier erzielen können im renommiertesten Fußballquiz in ganz Deutschland.
Ja, aber das hat Spaß gemacht. Mit euch mal wieder, wenn ich so auf die Zeit schaue, die wir schon aufgenommen haben, will ich es da auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Und würde jetzt mein Quiz hiermit abmoderieren und euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch wünschen. Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Ja, ich glaube nur, WM-Spiele bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar dauern länger als unser Podcast.
Ja.
Ich verabschiede mich an der Stelle und ja, guten Rutsch an alle, die uns jetzt schon vor Silvester hören und an alle anderen ein frohes Neues und bleibt uns treu. Tschö.
Danke für die Unterstützung über das ganze Jahr von euch, über das Feedback da und dafür, dass ihr euch die ganzen Folgen, ich glaube 25, 26 Folgen waren das jetzt, dass ihr euch das angehört habt. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt uns gewogen und lasst doch mal eine Bewertung da bei den Sternen da oben. Adios.
Und um dann noch mit dem schlimmsten aller Witze das Jahr zu schließen, weil das ist ja ein bisschen on brand. Bis nächstes Jahr.
Habe ich nicht verstanden.
Happy Neuer, ne? Happy Manuel Neuer. Tschüss.
Oh, ja, das ist gut.
Oder irgendwas mit Silvestre.
Ah ja, Silvestre
Uff.
Stallone, ne? Hey. Tschüss.
So, reicht jetzt. Tschüss.
Ciao.
Wer Wilfried Sanu sagt, muss auch Bashiru Salu sagen. Wir sagen Ciao, bis in 2 Wochen.